Vielen Dank für die Lieder. Das tut richtig gut. Wissen Sie, welche Passage das mir am besten gefällt? Weil dann muss ich nicht überlegen, was für ein Text das gerade dran ist und kann meine Seele so richtig zu Gott emporfliegen. Und das ist wunderschön. Ja, ich möchte mit euch heute Morgen ein Geheimnis erkunden. Das Geheimnis von der Dreieinigkeit. Es geht um Trinität, wenn wir es mit einem Fremdwort sagen wollen. Ich würde die beiden Begriffe Trinität und Dreieinigkeit austauschbar verwenden heute Morgen. Christen beten seit Jahrhunderten zum dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das aus dem 2. Jahrhundert nach Christus stammt, heißt Folgendes: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Im nizänischen Glaubensbekenntnis aus dem 4. Jahrhundert heißt es dann Folgendes: Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott und an den Heiligen Geist. An diesem Bekenntnis fällt auf, wir Christen bekennen einen Gott, der Allmächtige, der Schöpfer, der alles geschaffen hat. Gleichzeitig heisst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Wir haben das von der Michelle schon angetönt bekommen. Wie geht das zusammen? Wie ist es möglich, dass es einen wahren Gott gibt und gleichzeitig der Vater und der Sohn und der Heilige Geist Gott sind und anbetet werden? Antwort: Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wir haben es mit einem Geheimnis zu tun. Trinität ist etwas, das wir nicht erklären können. Gott ist unbegreiflich, Gott ist unfassbar, Gott ist Gott. Und wir sind Menschen. Er ist allmächtig, wir sind es nicht. Er ist allwissend, wir nicht. Gott ist Gott, wir sind Staub. Ich möchte heute mit euch an eine Tür klopfen, um das so auszudrücken, und mit euch hinter dieser Tür das Geheimnis der Dreieinigkeit versuchen zu erkunden. Ich habe Folgendes vor. Wir schauen uns zuerst einige Bibelstellen an über die Dreieinigkeit. Das Beste, was wir machen können, um das Geheimnis Gott zu erkunden, ist, wenn wir Bibeltexte lesen und wenn wir uns die als Wahrheit vorgeben und einfach einmal auf uns wirken lassen. Es langt nicht, wenn wir sagen, weisst, ich stelle mir Gott so und so vor. Das kann nicht der Maßstab sein. Entscheidend ist, was die Bibel sagt. Nach christlicher Überzeugung meldet sich Gott in der Bibel selber zu Wort und offenbart sich. Auf das wollen wir heute Morgen hören. Und das ist das, was wir ja jeden Sonntag machen wollen. Was Christentum ausmacht, misst sich an der Bibel oder es ist kein Christentum. Wenn wir Bibelstellen lesen, müssen wir uns bewusst sein, dass die Bibel sehr gross von Gott denkt. Ein Beispiel, bevor wir zu den Texten gehen. Der Satz «Es regnete» gibt es in der Bibel nicht. Es heißt stets «Der Herr ließ regnen». Siehst du den Unterschied? Das ist ein grosser Unterschied. «Der Herr ließ regnen». Also, wir lesen einige Bibelstellen und dann fragen wir uns, was die Bibelstellen über die Trinität sagen. Wir listen einfach mal auf, was da steht und dann versuchen wir, das wie zusammenzubringen und das Geheimnis Gott zu erkunden. Abschliessend fragen wir uns, was Trinität mit Liebe zu tun hat. Unser Thema ist ja liebeslänglich. Wir werden sehen, dass Dreieinigkeit viel mit Liebe zu tun hat, weil im Innersten von Gott und vom Evangelium ist Liebe. Und die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Gut, wir gehen ins Alte Testament zuerst. Das Alte Testament ist durchdrängt vom Gedanken, dass es einen wahren Gott gibt. Die bekannteste Bibelstelle, die das zum Ausdruck bringt, ist 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Das ist das zentrale Glaubensbekenntnis vom Judentum. Man könnte davon ausgehen, dass Jesus jeden Morgen mit dem Gebet auf den Lippen verwacht ist. Fromme Juden beten es bis heute dreimal täglich. Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Als ich so über den Satz nachdenkt habe, ist mir aufgefallen, wie schlicht das der Satz ist. Kein Konstrukt, keine Erklärung, kein frommes Dezimalbruchrechnen oder weiss nicht was, sondern ganz schlicht, der Herr ist einzig. Das Wort Echad, das da gebraucht wird, bedeutet einzig, einer, einzigartig. Man kann es auch mit ungeteilte Einheit übersetzen. Die schlichte Aussage ist schon fast enttäuschend wenig über Gott. Ja? Gott ist einzig, mehr wird nicht gesagt. Und mehr können wir Menschen über Gott eigentlich gar nicht sagen, weil wir Gott mit menschlichen Ausdrücken gar nicht beschreiben können. Und darum reden wir sehr oft in der Sprache der Negation, der Verneinung über Gott. Gott ist unermesslich, unbegrenzt, unbegreiflich, unfassbar. Ja. Wir stoßen also sprachlich an unsere Grenzen, wenn wir sagen wollen, wie das Gott ist. Im Alten Testament ist total klar, es gibt nur einen Gott, der alles geschaffen hat und der alles erhalten tut. Der Glaube wird im Neuen Testament bekräftigt. Und gleichzeitig gibt es Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass der eine wahre Gott sich uns als Trinität von Vater, Sohn und Geist zeigt. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Verse 5 bis 6. Selbst wenn es im Himmel oder auf der Erde sogenannte Götter gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater. Von ihm stammt alles und wir leben auf ihn hin. Und einer ist der Herr, Jesus Christus. Durch ihn ist alles und wir sind durch ihn. Da wird gesagt, wir haben nur einen Gott. Und dann wird jetzt sozusagen auf der gleichen Ebene, auf der gleichen göttlichen Ebene hinzugefügt, einer ist Herr, Jesus Christus. Um deutlich zu machen, dass beide, der Vater und der Sohn, auf die göttliche Ebene gehören, werden beide als Schöpfer beschrieben. Ich habe es euch unterstrichen. Von Gott, dem Vater, stammt alles, durch Jesus Christus ist alles. Siehst du, wie das auf einer Ebene ist, ja? Vater und Sohn werden auf die gleiche Ebene gebracht. Die nächste Bibelstelle kommt aus dem Matthäus-Evangelium. Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er den Jüngern den sogenannten Missionsbefehl gegeben. Und dort sagt er den Jüngern, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In dem wichtigsten Text wird von der göttlichen Trinität ausgegangen. Christen sind auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist getauft. Die Formel Vater, Sohn und Geist, manchmal in anderer Reihenfolge, ist Standard im Neuen Testament. Wenn Christen gefragt worden sind damals, was sie glauben, haben sie gesagt, wir glauben an einen wahren Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Dann 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Auch in diesem Text haben wir eine sogenannte trinitarische Formel. Die Gnade von Jesus, die Liebe von Gott, die Gemeinschaft vom Heiligen Geist. Interessant ist, 2. Korinther 13, Vers 13, ist der letzte Satz vom 2. Korintherbrief. Und das hat eine Bedeutung. Wir müssen uns vorstellen, dass damals in den urchristlichen Gottesdiensten die neutestamentlichen Briefe vorgelesen worden sind. Die haben anstelle von einer Predigt einnehmen. Da hat man den Brief vorgelesen. Und da können wir daraus schliessen, wenn der 2. Korintherbrief mit einer trinitarischen Formel abschließt, dass die urchristlichen Gottesdienste in aller Regel mit der trinitarischen Segensformel sind abgeschlossen worden. Und daraus hat sich Tradition ergeben, dass Christen ihre Gottesdienste mit einem Segen abschliessen, was wir in der Regel auch machen. Das Vorkommen von der trinitarischen Formel zeigt uns, der Glaube an die Dreieinigkeit ist im Urchristentum fest verankert gewesen. Dann schauen wir uns noch zwei Stellen an. Im Johannesevangelium, im Kapitel 1, wird Jesus als das Wort bezeichnet. Im ersten Vers heißt es: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Vers 14 heißt es: Und das Wort ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von Jesus wird in dem Text gesagt, dass er als das Wort von Anfang an war. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass am Anfang wer war? Gott natürlich. Gott ist an allem Anfang. Und das Gleiche wird jetzt im Johannes 1 von Jesus gesagt. Das sind Gott und Jesus wieder auf einer Ebene. Und dann wird klar und deutlich gesagt, das Wort war Gott. Jesus ist Gott. Klarer kann man sich nicht ausdrücken. Mit dieser Klarheit haben einige Mühe, vor allem Zeuge Jehovas. In ihrer Bibelübersetzung liest sich Johannes 1, Vers 1 so: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war ein Gott. Ich sehe, das Wörtchen «ein» ist eingefügt worden. Das ist eingeführt worden, um Ausdruck zu bringen, dass Jesus nicht Gott ist, sondern im besten Fall eine gewisse Göttlichkeit besitzt. Bei allem Respekt, das ist geschummelt. Und das sollte man nicht machen, wenn man die Bibel nicht übersetzt, das ist eine ernste Sache. Das Wort «ein» vor Gott existiert in Johannes 1, Vers 1 im griechischen Grundtext nicht. Es heisst klar und deutlich, das Wort war Gott. Basta. Basta steht nicht dort, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Das Wort war Gott, es ist klar und deutlich. Die letzte Stelle, die wir uns anschauen wollen, ist eine Stelle, wo Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern kommt. Und einer von seinen Jüngern, der Thomas, hat grosse Mühe mit dem Tod von Jesus und kann nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und wo er dann das Wundmal von Jesus sieht, das Wundmal von der Kreuzigung an seinen Händen und an seiner Seite, dann sagt der Thomas einen gewaltigen Satz: Mein Herr und mein Gott. Das ist das kürzeste und klarste Bekenntnis zur Göttlichkeit von Jesus im Neuen Testament. Wenn Jesus nicht Gott wäre, hätte er müssen sagen: Thomas, mach das nie wieder. Nie wieder. Bet allein Gott an, ich bin nur ein Mensch, ich bin nur der Sohn Gottes. Jesus macht das nicht. So, wir haben jetzt einige Bibelstellen über die Trinität angeschaut und wir haben festgestellt, es gibt nur einen Gott. Das ist sonnenklar in der Bibel. Gleichzeitig wird im Neuen Testament, wie wir gesehen haben, vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist als Gott geredet. Klar ist, wir reden nicht von drei Göttern. Das tut die Bibel nie nicht. Sie redet vom einen wahren Gott, wo sich uns als eine geheimnisvolle Dreieinigkeit zeigen tut. Es ist von Anfang an christlicher Konsens, dass drei in einem, oder wie man immer das Wort nennen, dass drei in einem die Formel ist, die Gott am besten in unserer menschlichen Sprache zum Ausdruck bringt. Wenn es also im nizänischen Glaubensbekenntnis heisst, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, dann hat das biblische Rückhalt. Jetzt wieder eine wahre Gott, Vater, Sohn und Geist kann sein, ich habe keine Ahnung. Wir können das nicht erklären, wir können es glauben, wie es in der Bibel steht. Wenn wir sagen, ich glaube an dreieinigen Gott, dann kommt das Wort dreieinig streng genommen in der Bibel nicht vor. Ja, als Wort kommt es nicht vor. Aber wir haben gesehen, dass es vom Gedanken an klar vorhanden ist. Die Rede vom dreieinigen Gott ist unser stammelnder Versuch, zum Ausdruck zu bringen, wie Gott ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das nicht alles theologisch Streit ist, was schlussendlich überhaupt nichts bringt. Ich halte das für falsch. Wenn es ums Innerste von unserem Glauben geht, um Gott, dann ist es angebracht, dass wir unsere besten denkerischen Fähigkeiten nutzen, um Gott zu erkunden. Gott will geliebt werden, von ganzem Herz, von ganzer Seele und mit all unserem Verstand, heisst es in der Bibel. Und das wollen wir heute versuchen machen und versuchen, noch mehr in das Geheimnis der Dreieinigkeit einzudringen. Es ist nicht einerlei, wie das wir von Gott denken. Unser Glaube hängt davon ab. Wenn Jesus nur ein Gott ist und nicht Gott selber, dann wird Jesus mit der Zeit bedeutungslos und der christliche Glaube wird bedeutungslos. Jesus ist dann nur noch der Sohn Gottes. Ja, ist nur noch der Sohn Gottes. Und das ist nur der Anfang. Irgendwann ist Jesus nur noch ein vorbildlicher Mensch. Irgendwann hast du nur noch Bergpredigt ohne Bergprediger. Und irgendwann hast du nur noch Jesus ohne Christus. Und Jesus ohne Christus, das ist wie Fußball ohne Goalschiessen, das Entscheidende fehlt. Wir sind mit dem Thema Trinität, so glaube ich, bei einem ganz wichtigen Thema, das Einfluss auf unseren Glauben hat. Unser Glaube ist nicht nur eine Sache von unserem Herz und von unserer Seele, wenn wir in der Anbetung unsere Seele zu Gott emporfliegen, es ist auch eine Sache von unserem Verstand. Ehr Gott mit deinem ganzen Herz, mit deiner Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und das versuchen wir heute Morgen zu machen. Gut, jetzt wollen wir uns fragen, was Trinität mit Liebe zu tun hat. Trinität hat mit Liebe zu tun, weil Gott Liebe ist. So einfach. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Der Vers sagt nicht, dass Gott lieb ist, obwohl Gott lieb ist. Das ist viel zu schwach. Es wird definiert, was Liebe ist. Gott ist Liebe, das ist viel eine grundsätzlichere Aussage. Ich schließe aus dieser Aussage und auch aus anderen Stellen der Bibel, es gibt im Weltall keine Liebe, wenn Gott nicht Liebe wäre. Wenn es Liebe gibt in der Welt, kommt sie aus Gott, weil Gott Quelle der Liebe ist. Gott ist Liebe. Wir können das versuchen, noch ein bisschen genauer auszudrücken. Und mit dem versuchen wir jetzt durch die Tür durchzugehen, wo wir so vorsichtig dran angeklopft haben. Wir können sagen, Gott ist in sich selber Liebe. Im Innersten von der Trinität ist Liebe. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist stehen in einem Liebesverhältnis zueinander. Und die Liebe in der göttlichen Trinität, die ist vollkommen. Ist der einzige Ort im ganzen Universum, wo vollkommene Liebe ist. Gott ist das einzige Wesen im Universum, wo nichts braucht außer sich selber, weil er voller Liebe ist. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat einmal gesagt, im Land der Dreieinigkeit gibt es keinen Mangel. Wunderschön ausgedrückt. Im Land der Dreieinigkeit gibt es keinen Mangel. In Gott ist kein Mangel, nur Fülle, die schenken will. Gott beschenkt uns mit seiner Liebe. Das ist das Innerste vom Evangelium. Das kommt wunderbar im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4 zum Ausdruck. Schon vor Beginn der Welt hat Gott uns auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine Kinder werden sollen. Durch Jesus befreit uns Gott von Sünde und Schuld. Er nimmt unsere Scham von uns weg, wo wir mit uns tragen, weil wir Sünde kennen. Und er beschenkt uns mit seiner Liebe. Ich bin der geliebte Mensch. Das ist meine Identität als Christ. Als Christ habe ich Anteil an dieser vollkommenen trinitarischen Liebe, die in Gott vorhanden ist und die direkt aus Gott kommt und er mit mir teilt. Ich erinnere mich daran, dass in unserem Quartier mir mal ein kleines Mädchen entgegengekommen ist. Es hat irgendetwas hat's gefreut und es ist hüpfend über den Asphalt gekommen. Und dann ist es umgekehrt, ganz ungeschickt. Es war eine Sekunde am Boden gewesen, hat sich nicht weh gemacht. Und was so am Boden liegt, schaut es zu mir rauf. Und ich habe in den Augen von dem kleinen Mädchen Scham gesehen. Sich geschämt für seine Ungeschicklichkeit. Das hat mich bewegt. Sich eigentlich gar nicht müssen schämen, aber es hat sich geschämt. Es hat mich daran erinnert, dass Scham in unserem Leben eine Rolle spielt, eine grosse Rolle. Wir tragen Scham mit uns um. Wenn unsere Freunde und Bekannte von alle unsere Sünden würden kennen, jeder falsche Gedanke, jede Tat, ich glaube, wir würden uns so tief schämen, dass wir würden sagen, es will niemand mehr irgendetwas mit mir zu tun haben. Ja, wir tragen Scham mit uns um. Wir schämen uns nicht nur für unsere Sünden, manche schämen sich für ihr Aussehen. Wir sind in der Schule ausgelacht worden, weil wir zu dick waren oder zu klein oder weil wir zu wenig schnell rennen können. Und für das haben wir uns geschämt. Andere schämen sich für den Namen, den sie tragen. Ihre Familie sind schändliche Sachen passiert. Sie schämen sich für ihren Namen, der ihnen gegeben worden ist. Andere schämen sich dafür, dass sie missbraucht worden sind. Irgendetwas sagt ihnen, dass etwas an sich ihnen falsch ist, sonst wäre ihnen das nicht passiert. Scham ist ein riesiges Thema. Scham hat mit Sünde zu tun und mit Verletzung. Vor dem Sündenfall waren Adam und Eva nackt und haben sich nicht geschämt. So heisst es auf den ersten Seiten der Bibel. Nach dem Sündenfall haben sie sich mit Feigenblättern bedeckt, um ihre Scham zu verstecken. Und das war von jeher unsere Art, mit Scham umzugehen. Wir verstecken sie. Wir schämen uns vor Menschen, wir schämen uns vor Gott, dass wir das und das gemacht haben, dass wir so und so sind oder sogar, dass uns das und das ist angetan worden. Und das führt zu Selbstablehnung und Selbstverachtung. Und Selbstverachtung, die hindert unser geistliches Wachstum, weil wir dann nicht in der Lage sind, die wunderbare Identität, die Gott uns gegeben hat, anzunehmen, unsere Identität als Kind von Gott. Und das Gute oder die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist, um die Schande von uns wegzunehmen. Unsere Schuld, unsere Sünde und mit dem unsere Schande. Alles, was wir uns dafür schämen, hat Jesus am Kreuz getragen. Er hat unsere Schande auf sich genommen, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Interessant, Jesus hat gewusst, was es bedeutet, beschämt zu sein. Wenn einer Grund hatte, sich zu schämen, dann war es Jesus. Er ist in ein Volk hineingeboren worden, das von der ganzen Welt gehasst wird, bis heute. Er war Jude. Er ist unehelich geboren worden, was in der damaligen Welt eine Riesenschande war. Er ist in schändlichen Tod gestorben. Er ist nackt von den Augen von seiner Mutter aufgehängt worden und gestorben. Können wir irgendwo im Neuen Testament lesen, dass Jesus sich geschämt hat? Nie nicht. Warum hat Jesus sich nicht geschämt? Weil er gewusst hat, wer er als der Sohn Gottes ist. Seine Identität war die Identität von einem geliebten Sohn von seinem himmlischen Vater. Und darum hat er sich nicht geschämt. Und das ist auch deine Identität, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Deine Schande ist streit. Jesus hat am Kreuz deine Schande auf sich genommen, damit du dich nicht schämen musst. Du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes und Gott, der Allmächtige, der dich geschaffen hat und alles geschaffen hat, was ist, ist dein stolzer Vater. Das ist die Identität von deinem Leben. Gott liebt dich und wird nicht aufhören, dich zu lieben. Du hast liebeslänglich. Gott hat schon vor Beginn der Welt, so sagt es uns Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4, hat schon vor Beginn der Welt dich gesehen und dich geliebt und beschlossen, du wirst mein Sohn, du wirst meine Tochter und hinter das wird Gott nie zurückkommen. Das wird nie kein Geist wegschlecken. Der Henry Nouwen schreibt, und mit dem komme ich zum Schluss, die Verachtung seiner selbst ist der größte Feind des geistlichen Lebens. Denn sie sagt gerade das Gegenteil davon, was die Stimme vom Himmel her sagt. Du bist ein geliebter Mensch. Dass wir Geliebte sind, ist die innerste Wahrheit unserer Existenz. Danke, Henry Nguyen. Finde ich so einen guten Satz. Nimm den mit. Dass wir Geliebte sind, ist die innerste Wahrheit unserer Existenz. Der Gott, der aus seinem Innersten Liebe ist, der lässt uns Anteil haben an dieser vollkommenen Liebe, die nur in der Trinität so unaufhörlich pulsiert. Und er macht uns zu seinen Geliebten. Das ist Evangelium. Das ist ein Grund, warum ich gern Christ bin. So, ich bitte die Band auf die Bühne. Wir haben für euch ein Lied vorbereitet. Ein Bekenntnis. Das Bekenntnis zum dreieinigen Gott. Das Lied ist bei uns in der Kirche bekannt. Viele von euch werden es kennen, vielleicht auswendig. Wir haben gesehen, dass im Urchristentum Bekenntnis, wir haben zwei auszugsweise gelesen, Bekenntnisse eine wichtige Rolle gespielt haben. Und heute wollen wir auch bekennen. Wenn wir bekennen, wenn wir aussprechen, was wir glauben, dann versichern wir uns unserem Fundament, wo wir draufstehen. Und das wollen wir machen und mit dem auch Gott ehren. Ich lade euch ein, für die, die mögen, aufzustehen und singen miteinander das Bekenntnislied «Ja, das glaube ich». Geben wir unserem Gott eine kräftige Antwort.